Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Ihr bekommt heute eine Predigt gar nicht von mir. Ich lese sie nur vor, weil im Rahmen dieses Sonntags für Freiheit bietet die International Justice Mission Predigten an und ihr bekommt heute eine Predigt von Tobias Feigs zu hören. Und der Titel ist Gerechtigkeit ist strukturell gedacht Liebe. Endlich Urlaub. Ich sitze am Strand, ein gutes Buch in der Hand, durchatmen. Plötzlich höre ich Hilferufe. Ich schaue mich um, sehe niemanden. Aber das Rufen kommt vom Meer. Und da sehe ich ein paar rudernde Arme. Ich springe ins Wasser und bekomme den jungen Mann zu fassen. Mit aller Kraft ziehe ich ihn an Land. Völlig erschöpft liegen wir beide auf dem heißen Sand. Kaum sitze ich wieder an meinem Platz, da höre ich schon wieder Schreie. Das kann eigentlich gar nicht sein. Ich schaue mich um, aber anscheinend nimmt niemand Notiz davon. Ich kann es nicht glauben. Überlege, was zu tun ist. Die Schreie werden immer verzweifelter. Und ich stürze mich wieder ins Meer, bekomme die junge Frau zu fassen und bringe sie mit letzter Kraft an Land. Völlig fertig gehe ich zurück zu meinem Handtuch, als ich schon wieder Schreie höre. Ich starre aufs Meer und ganz klar, da ist wieder ein Ertrinkender und dann noch einer und noch einer. Ich bin verwirrt, kann es nicht glauben, schaue den Strand entlang. Dort scheint es niemanden zu interessieren. In meinem Kopf dreht sich alles. Wo kommen die ganzen ertrinkenden Menschen her? Ich schaue nach rechts und blicke auf eine große Klippe. Erst jetzt nehme ich ein Platschen wahr und sehe, wie Menschen von der Klippe ins Meer stürzen. Ich springe auf, renne zur Klippe und traue meinen Augen nicht. Oben auf der Klippe steht eine riesige Maschine, die hilflose Menschen die Klippe herunterschmeißt. Was soll ich machen? Die Ertrinkenden retten oder gegen die Maschine kämpfen? Mutlos und erschöpft kauere ich am Strand. Ihr habt euch sicherlich schon gedacht, die Geschichte ist nicht genau so passiert. Nicht an diesem Strand. Und doch passiert das täglich in der Zerrissenheit unserer Welt. Das System dieser Welt, das ist schon lange ins Wanken geraten. Und wir stehen dann manchmal mutlos davor und fragen uns, was kann ich eigentlich dagegen tun? Und man fühlt sich wie an diesem Strand und denkt, auch wenn gegen die Maschinen dieser Welt, da habe ich doch keine Chance. Es gibt aktuell, weiß nicht, circa 35 kriegerische Konflikte in unserer Welt. Es gibt Ausbeutung und Sklaverei wie noch nie in der Geschichte. Und wir spüren, dass dieses Gleichgewicht des Miteinanders schon lange vorbei ist. Man hat jetzt entweder die Möglichkeit, sich es einfach am Strand gemütlich zu machen. So gemütlich, wie es eben geht, weil uns geht es da ja gut. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben noch viel mehr. Eigentlich eine paradoxe Situation. Es könnte so schön sein, wenn da nicht gleichzeitig auch diese Schreie wären. Ich lese aus Exodus 3. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypter Hand und sie aus diesem Land hinaufführe in ein gutes und weites Land. Eine Passage aus dem Anfang des Volkes Israel. Gott hört die Schreie der Bedrängten und erkennt ihr Leiden. Gott stellt sich in diesen Versen das erste Mal in der Bibel selbst vor. Und zwar dem Mose, dem Schafhirten Mose am Berg Horeb. Und Gott erklärt Mose erstmal, wer er ist. und er erklärt ihm, warum er ihn beruft und was sein Auftrag ist. Denn Gott leidet mit seinem Volk. Er sieht die Ungerechtigkeit, die Schreie und diese ägyptische Maschinerie, die sein Volk systematisch zerstört, und möchte das ändern. Und Mose, dieser Schafhirte, der soll ihm dabei helfen. Und Mose diskutiert dann 2 Kapitel lang mit Gott, weil er sich klein fühlt und nichtig, und er argumentiert, ach, ich kann doch gar nicht so gut reden. Und überhaupt, das Ganze ist doch eine Nummer zu groß für einen Schafhirten wie mich. Und Gott? Er beantwortet geduldig die Fragen von Mose, stellt sich selbst und seine Absichten vor, gibt ihm konkrete Hilfestellungen und am Ende die Zusage, ich werde bei dir sein bei allem, was du tust. Und Gott hält Wort. So ist Mose dann mit dem Volk Israel spektakulär aus Ägypten ausgezogen. Dieser Exodus spielt für das Volk Israel zu allen Zeiten seiner Geschichte eine zentrale Rolle und beschreibt das befreiende Heilshandeln Gottes an seinem Volk. Er ist sozusagen der Anfang der geschichtlichen Rechtschreibung in Israel oder des Volkes Israel. Und in diesem Geschichtsschreiben wird deutlich, wie Gott das Volk aus Ungerechtigkeit und Unterdrückung und Armut befreit. Der Auszug dieses geknechteten Volkes Israel aus der Gefangenschaft und Sklaverei in Ägypten umfasst sowohl eine geistliche Dimension, die Befreiung, eine geistliche Dimension, in der die Liebe Gottes zu seinem Volk sichtbar wird. Dazu gehört auch eine soziale Dimension, die Befreiung aus der sozialen Ungerechtigkeit. Das kommt auch in der Feier des Passamals oder in dem Passafest zum Ausdruck. Es hat auch eine ökonomische Dimension. Diese Sklavenarbeit, in der sie waren, die ließ kaum Eigentum zu. Und sie wurden befreit hin zu wirtschaftlichen Selbstversorgern und zu einem eigenen Land. Aber das hatte auch politische Folgen, weil die Befreiung aus der Sklaverei auch dazu geführt hat, dass sie ein politisches System entwickeln mussten. Und es wurde eine eigene Form von Staatlichkeit gefunden. Im Exodus stellt Gott seine Liebe in Erlösung, Freiheit und Gerechtigkeit dar, die alle Lebensbereiche umfasst. Es gibt einen Religionspädagogen aus Freiburg, Fulbert Stefensky. Und der hat das auf den Punkt gebracht, Gerechtigkeit ist strukturell gedacht Liebe. Gerechtigkeit ist strukturell gedacht Liebe. An diesem Liebeshandeln Gottes werden gleich mehrere Dinge deutlich. Zuallererst der Charakter und das Wesen Gottes. Er liebt uns Menschen und er leidet mit denen, die in Not sind. Und wir können das in den Psalmen lesen, dass Gott Gerechtigkeit ist. Dass er selbst sich für die Elenden einsetzt und den Armen Recht schaffen will. Es gibt über 3000 Stellen in der Bibel, in denen Gott sich selbst an die Seite der Unterdrückten und Benachteiligten stellt. Das zieht sich also komplett durch. Gott selbst ist der Anwalt der Gerechtigkeit. Und diese Gerechtigkeit zeigt sich ganz praktisch in der Wiederherstellung der Beziehungsebenen, in denen wir Menschen leben. In der Beziehungsebene zwischen Mensch und Gott, dieser Gottesliebe. In der Beziehung vom Menschen zu sich selbst, der Selbstliebe. In der Beziehung vom Menschen zum Nächsten, also der Nächstenliebe. Und auch in der Beziehung von Mensch zur Natur, zur Schöpfung. Und wir erleben dabei, dass diese Beziehungsebenen gestört sind und auch zerstört werden. Sowohl im individuellen als auch im sozialen und gesellschaftlichen Bereich. Und die Bibel nennt diese Störung Sünde. Die Bibel erzählt die große Geschichte, wie Gott immer wieder versucht, diese zerstörten Beziehungen wiederherzustellen. Im Alten Testament wird dieser Aspekt der Wiederherstellung an dem hebräischen Wort Shalom sehr deutlich. Dieser Begriff bedeutet Frieden und ist aber mehr als nur ein Friedensgruß. Denn eigentlich heißt Shalom, schulde ich dir etwas? Und die Antwort kann sein, ja, du schuldest mir was. Der Frieden kann erst wiederhergestellt sein, wenn die Schuld beseitigt ist. Das ist ein ganz besonderer und schöner und ein sinniger Gruß. So wurden schon im Alltag Israeliten daran erinnert, dass Gottes Gerechtigkeit in allen Beziehungen zu sehen ist und zu erleben ist. Auch in denen, die unbequem und herausfordernd sind. In Israel wurde diese Wiederherstellung von Beziehungen auch ganz praktisch in der Gesetzgebung integriert. In der Gesetzgebung, die den Alltag des Volkes geregelt hat und ja, interessanterweise sowohl auf der individuellen als auch auf der sozialen und strukturellen Ebene zum Ausdruck kommt. Zum Beispiel durch das Abgabegebot, das alle 3 Jahre in ganz Israel durchgeführt wurde und eine erste Form einer Sozialversicherung war, durch ein gemeinschaftliches Versorgungssystem, in dem gerade die Schwachen und Benachteiligten durch die Gesellschaft, durch die Gemeinschaft versorgt wurden. Ebenso wichtig gab es alle 7 Jahre das Sabbatjahr. In diesem Jahr wurden Schulden erlassen und alle Sklaven mussten freigelassen werden. Was die Menschen durch Egoismus, durch falschen Umgang mit Ressourcen, durch Habgier durcheinandergebracht hatten, sollte von Gottes Ordnung wiederhergestellt werden. Dabei hat Gott immer die Schwächsten im Blick, wie beispielsweise Witwen, die oft von Armut bedroht waren. Das wird anschaulich, wenn man mal ins 5. Buch Mose guckt. Da heißt es, du sollst das Recht des Fremdlings und der Waise nicht beugen. Du sollst der Witwe nicht das Kleid zum Pfand nehmen. Denn du sollst daran denken, dass du Knecht in Ägypten gewesen bist und der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat. Darum gebiete ich dir, dass du solches tust. Wenn du auf deinem Acker geerntet und eine Gabe vergessen hast auf dem Acker, so sollst du nicht umkehren, sie zu holen, sondern sie soll dem Fremdling, der Waise und der Witwe zufallen, auf dass dich der Herr, dein Gott, segne in allen Werken deiner Hände. Sozialgerechte Gesetzgebung immer wieder zurückgeführt auf die Befreiung Gottes aus Ägypten. Wir können natürlich diese Gesetzgebung von Mose nicht einfach so auf uns heute übertragen. Aber trotzdem ist es so, dass Gott und sein Anliegen sich nicht verändert haben. Wir können von dieser Gesetzgebung damals lernen, weil diese Maschine, die damals zugange war, auch heute noch in vollem Gange läuft und das gesellschaftliche Unrecht auch heute noch auf individueller und struktureller Ebene da ist. Jeden Einkauf zum Beispiel durchzieht ein gesellschaftliches Geflecht an Erntehelfern, an Zulieferinnen, an Zwischenhändlern, an Arbeiterinnen und Verkäufern. Oft globalisiert und durch den Markt der großen Rendite und kleinen Preise getrieben. Kaufen wir doch Hauptsache billig ein. Wir stehen also mit unserer Tat am Ende der Kette des gesellschaftlichen Unrechts, in der andere das bezahlen, was wir einsparen. Und wir sind da irgendwie auch Gefangene in unserem selbstgeschaffenen System und leben aber auf den Kosten anderer. Es gibt Millionen von Menschen, die für weniger als $1 am Tag arbeiten, damit wir gut leben können. Und darunter sind auch viele unserer Glaubensgeschwister. Das sind tiefe strukturelle Probleme, die sich durch unser Leben ziehen, die sich durch unsere Gesellschaft ziehen. Und wir haben uns daran gewöhnt. Das ist so ein schleichender Prozess, der sich wie ein Gift durch das Christentum in der westlichen Welt zieht. Nichtbeachtung der Menschenrechte bei Menschen mit Behinderungen und oder mit Migrationshintergrund, Rassismus, ausbeuterische Arbeitsbeziehungen durch Kinderarbeit oder Lohndumping, asymmetrische internationale Handelsbeziehungen, gesellschaftlich akzeptierte Korruption, Vetternwirtschaft, Kriminalität, Waffenhandel und vieles mehr. In dieser kurzen Aufzählung wird deutlich, hier ist eine Dimension von gesellschaftlichem Unrecht, die sich nicht alleine durch individuelles Fehlverhalten oder die sich nicht auf ein individuelles Fehlverhalten reduzieren lässt. Und mitten in dieser Ungerechtigkeit gilt Gottes Liebe und Gerechtigkeit. Er ist der Handelnde, der uns Hoffnung gibt und mit uns auch dieser Welt. Er sieht jeden einzelnen Menschen als wertvoll an und leidet mit. Er leidet mit den Menschen, er leidet vielleicht auch, wenn wir mitleiden, mit uns. Er leidet an den gesellschaftlichen und in den gesellschaftlichen Strukturen. Wir leben, heilsgeschichtlich betrachtet, in einer Zwischenzeit, in der die Gerechtigkeit Gottes noch nicht wiederhergestellt ist. Aber mit Jesus ist dieses Reich Gottes hier auf Erden angebrochen. Gottes Herrschaft in dieser Welt hat schon begonnen, mitten in der Brüchigkeit, in allem Leid, in allem Versagen. Und sie wird durch das Wirken Gottes immer wieder zeichenhaft sichtbar. Sowohl auf der individuellen Beziehungsebene zwischen Gott und den Menschen, als auch in strukturellen Beziehungen unter uns Menschen. Ich habe euch ein Video mitgebracht, die Geschichte von Taiyama. Und wie letzte Woche schon, da hatten wir schon mal eine Geschichte, wo es vorher ein Disclaimer gab. Auch heute gibt es wieder ein Disclaimer. In der Geschichte geht es um Gewalt. Es ist einfach heftig, was Menschen erleben. Und die Geschichte ist in dem Video nachgespielt. Das heißt, ihr könnt so ein bisschen miterleben, wie es dieser Frau, dieser jungen Mutter in Indien ging, die ja nur wenig Geld brauchte, um Medizin für ihr Kind zu kaufen und dadurch mit ihrer Familie in Sklaverei geraten ist. Ja, das ist ein kleines Beispiel davon, wie Menschen zu Gerechtigkeit kommen. Ein Beispiel, aber eins von vielen. Es gibt Organisationen wie eben International Justice Mission und noch andere NGOs, die diesen ja manchmal aussichtslos scheinenden Kampf gegen diese Maschine der Ungerechtigkeit aufnehmen. Sie sehen das Elend, sie hören das Geschrei der Unterdrückten und setzen sich im Namen Gottes für sie ein. International Justice Mission hat inzwischen 95.700 Menschen befreit, fast 100.000 Menschen, hat über 7.000 Täter zur Verurteilung gebracht und ja fast 400.000 Akteure aus der Politik, aus den Justizbehörden, aus Kirchen, aus Gesellschaft ja, geschult. Um ja, da aufmerksam zu sein, um zu wissen, wie man damit umgehen kann. Und für mich ist die Arbeit von solchen Organisationen ein Vorbild und auch Motivation. Irgendwie in unserem Kontext auch zu gucken, hey, was sind die Dinge, die man tun kann? Eine Motivation, nicht einfach nur den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu schauen, wo Menschen in unserer Umgebung auch Hilfe brauchen. Die Hilfe sieht höchstwahrscheinlich anders aus als im alten Israel oder auch als in Indien. Aber oft ist die Hilfe trotzdem genauso dringend. Nur ich glaube, ich und wir übersehen sie oft. Es gab mal eine Umfrage in Gemeinden und Kirchen zum Thema Armut. Und das Ergebnis war erschreckend, weil 15% der Befragten sagten, dass sie selbst in Armut leben und weitere 22% erklärten, dass sie sich von Armut bedroht fühlen. Und das mitten unter uns, in den Kirchen. Armut ist in christlichen Kreisen oft ein Tabuthema, über das man kaum spricht. Und wir müssen uns auch als Christinnen und Christen fragen, wo wir hinschauen und dadurch auch etwas verändern wollen. Ulrich Bach, ein Theologe, der sagt, ohne die Schwächsten ist die Kirche nicht ganz. Gemeinde sollte eben als Anwältin der Benachteiligten, der Schwachen, der Armen und Ausgegrenzten bekannt sein und ja irgendwie vor Ort da auch was bewegen. Weil dadurch das Reich Gottes sichtbar wird. Sichtbar unter den Menschen, sichtbar in der Stadt. Das hat Jesus immer wieder gepredigt und das hat er gelebt. Und er hat dabei die Menschen gesehen, er hat sie berührt, hat sie geheilt. Gerade die Menschen, die eben keinen Platz in den gesellschaftlichen Strukturen hatten. Exemplarisch in Markus 1. Einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm auf die Knie und flehte ihn an. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Von tiefem Mitleid ergriffen, streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Jesus schickte ihn daraufhin sofort weg. Mit aller Entschiedenheit ermahnte er ihn, hüte dich, mit jemandem darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, zeig dich ihm und bring für deine Reinigung das Opfer dar, das Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Ich finde das eine spannende Geschichte. Eine Geschichte, die die Prinzipien von Gottes neuer Gerechtigkeit und Gottes Reich anschaulich macht. Die Priester waren damals für die Wiedereingliederung in die Gesellschaft zuständig. Wenn jemand unrein war, dann musste er dorthin gehen und wenn er wieder gesund war und sich reinsprechen lassen. Weil Aussätzige eben nach dem Gesetz als unrein galten. Und sie mussten gesondert leben, weil schon die Berührung andere Menschen nicht nur angesteckt, sondern eben ebenfalls unrein gemacht hätte. Aber Jesus berührt diesen Aussätzigen. Die bisherigen Gesetzlichkeiten, die haben nicht mehr gegriffen, weil nicht Jesus angesteckt wurde, sondern der Aussätzige rein wurde durch die Berührung. Und durch die Prüfung des Priesters wurde er wieder in die gesellschaftliche Gemeinschaft integriert. Das Evangelium Jesu, das hat die Kraft, die bisherigen Machtverhältnisse dieser Welt umzudrehen. Jesus sieht die Menschen und er sucht einen ganz direkten Kontakt zu ihnen. Er teilt mit ihnen und läuft mit ihnen, geht spazieren, geht auf Wanderung. Begegnungen durch Berührung, die heilen nicht nur individuelle Wunden, sondern sie integrieren die Menschen auch wieder in die soziale Gemeinschaft. Sie machen das Leben wieder lebenswert. Und sie zeigen ein Stück der Wiederherstellung Gottes hier auf der Erde. Und deshalb sind wir aufgefordert, unsere Augen zu öffnen und die Arme auszustrecken. Ich bin oft blind und ich übersehe die Menschen, die alleine und ausgegrenzt neben mir leben. Der Tobi Feixx erzählt eine Geschichte aus Marburg. Dort hat er einige Jahre regelmäßig mit einem Obdachlosen sich zum Mittagessen getroffen. Inzwischen ist dieser Obdachlose verstorben. Er hieß Hayo, war früher Psychiater und wurde irgendwann selbst schizophren. Er hat seine Familie und sein Haus verloren und lebte seit vielen Jahren auf der Straße. Manchmal konnten sie sich sehr gut und intensiv unterhalten und manchmal waren sie auch gemeinsam auf der Flucht vor den 7 Zwergen, die Marburg erobern wollten. Dieser Hayo ging einmal im Monat zu einem Heilungsgebet einer Gemeinde. Und ja, sie kamen darauf zu sprechen. Und Tobi war etwas ungehalten und meinte, dass er da irgendwie wenig Auswirkungen sehen würde, weil dieser Hayo nicht nur über 70 Jahre alt war, sondern auch mehrere schwere Krankheiten hatte. Aber dieser Hayo, der hat nur gelacht und hat gesagt, Tobias, du musst noch viel lernen in deinem Leben. Ich lebe seit über 20 Jahren auf der Straße und das Leben da ist verdammt hart. Aber einmal im Monat gehe ich zu diesen Christen und dann sind da 2, 3 Leute, die mir für 15 oder 20 Minuten die Hände auflegen, mich ansehen, mich ernst nehmen und für mich beten. Das macht sonst niemand. Und mir gibt das Kraft für die nächsten 4 Wochen. Christus ist als Erlöser und Befreier in diese Welt gekommen. Und das ist eine Befreiung von Konsum und Leistungszwang. Eine Befreiung von falschem Selbstbezug. Eine Befreiung von Abstumpfung und Orientierungslosigkeit. Eine Befreiung von Anonymität und Vereinzelung. Befreiung von Sorgen und falschen Sicherheiten. Das Evangelium Christi ist eine gesundmachende Kraft, die sich inmitten unserer Gesellschaft verbreitet. Sie ist offensiv und inklusiv und geht genau dahin, wo unsere Gesellschaft Menschen ausschließt. Diese Kraft zeigt sich im ganz normalen Miteinander. Beim Essen, beim Einkaufen, in unseren Beziehungen und auch beim einander sehen und berühren bei der nächsten Begegnung. Das Reich Gottes, das mag klein und unauffällig sein wie ein Senfkorn, aber es wird unter uns wachsen. Und die Gerechtigkeit Gottes, sie wird sich ausbreiten, weil das kleinste Samenkorn die größte Wirkung haben wird. Wer seinen Glauben teilt, wer seine Zeit teilt, wer seinen Besitz teilt, der wird nicht wachsen. Nicht durch Gewalt, der wird wachsen. Der wird wachsen. Nicht durch Gewalt, sondern durch Gewaltlosigkeit. Nicht durch Nehmen, sondern durch Geben wird das Reich Gottes sichtbar, mitten unter uns. Und so werden nicht nur die anderen, sondern auch wir selbst Stück für Stück durch den Geist Gottes erneuert. Und diese bessere Gerechtigkeit Christi, wie es in der Bergpredigt heißt, wird unter uns sichtbar. Und diese Gerechtigkeit, die können wir nicht aus eigener Kraft erreichen, aber durch Christus sind wir im Glauben gerecht und können Anteil haben an seiner Gerechtigkeit. Wir können die Augen aufmachen und wir können die unterstützen, die ja im Kampf gegen diese Maschinen sind. Und wir können die Augen aufmachen, um Menschen zu sehen und Menschen zu berühren, die gerade unsere Nähe und unsere Hilfe brauchen. Und dieses Christsein, das lebt aus dieser erlösenden Kraft von der Gewissheit, dass Jesus Christus wiederkommt. Und dann irgendwann sein neues Jerusalem in aller Gerechtigkeit endgültig aufbauen wird. Und diese Hoffnung, die soll auch heute schon unser Denken und unser Handeln bestimmen und unsere Gegenwart in München, in Indien und auf der ganzen Welt verändern. In diesem Sinne, Amen und Shalom.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.